Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire.
Ich begrüße heute ganz, ganz herzlich und ich freue mich super, dass wir beide Zeit gefunden haben, meinen Rednerkollegen, meinen sehr geschätzten Kollegen Stefan Häseli in unserem Podcast Humor.
Hallo Eva und grüße
dich. Fragt Führung. Ich freue mich. Hallo.
Ja,
hallo Stefan.
Dir, ja.
Schön, dass du da bist. Stefan ist, und wir werden das auch im Detail auch noch vertiefen, du bist Kommunikationsexperte im deutschsprachigen Raum, du bist Rednerexperte, du hast zahlreiche Bücher geschrieben, davon kommen wir auch noch auf einige zu sprechen heute. Was uns aber vor allem verbindet, wir haben uns auf einem ganz intensiven Kongress, Club 55 Kongress kennengelernt. Ich erinnere mich noch, dass wir, es war irgendeine längere Busfahrt von, weiß ich nicht, 1-2 Stunden oder so, ja. Und ich war total, ich stieg mit dir ein und war völlig, wir sind völlig versunken in einem Gespräch über Humoristen und den Humor als Haltung und die Schweizer und die Deutschen. Also,
und das auf spanischem Boden. Ich erinnere das, mich genau. Sehr wohl. Ich erinnere das, mich sehr wohl. Das war sehr wahr. Ja, wirklich. Danke.
Von daher freue ich mich, dich auch zum Thema Humor, aber auch zum Thema Kommunikation heute zu Gast zu haben.
Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es sei mir eine Ehre, bei dir zu sein. Ja, wirklich. Danke dir.
Stefan, du hast in einem Hamburger Fernsehinterview gerade gesagt, dass wir eigentlich mit den sozialen Medien, mit der Art, in der Marketing oder Marken jetzt aktuell kommunizieren, Instagram, TikTok, Facebook, dass wir eigentlich zum Flurfunk zurückgehen. Das würde ich gerne als erstes von dir wissen. Das fand ich eine super schöne These, dass du uns das ein bisschen genauer beschreibst.
Flurfunk ist ja so das, was irgendwie auf dem inoffiziellen Weg durchgeht, oder? Und man hat ja die Tendenz zu sagen, wir reden nicht mehr so viel miteinander. Wahrscheinlich stimmt das ja auch, oder? Das kann ja schon sein. Und wenn wir nicht mehr so viel reden, so by the way, dann geht etwas verloren, das eben immer wieder zwischen den Zeilen ging, oder? Wir reden vielleicht nicht mehr so häufig direkt auf dem Flur oder so. Aber wir haben ja soziale Medien und selbstverständlich, also das sage ich jetzt doch aus meiner Generation, da wird auch viel, ziemlich sehr viel Schrott gepostet und getwittert oder wie sagt man heute, geixt.
Getiktokt.
Ja, getiktokt, genau. Und trotzdem, ich finde den Gedanken eigentlich ja gar nicht so blöd, dass man sich zwischendurch auch über Banalitäten austauscht. Oder ich denke mir, was soll ich jetzt wissen, dass der jetzt einen Schweinsschnitzel gehabt hat? Und trotzdem, worüber redet man sonst im Büro, in den Pausen auf dem Flur? Sogenannte Nebensächlichkeiten. Und Nebensächlichkeiten ist Smalltalk. Ich glaube, du hast mal gesagt, es ist wieder Lack. Das ist das Außen und das gehört halt auch dazu. Ja, ich finde, das kann vielleicht ein Ersatz sein. Ja.
Und das ist, wir sind beide ja auch in Vertriebs- und in Markenkontexten, auch in Unternehmen unterwegs. Und für mich ist dieses, dass auch Werbung in eine Seite immer gesendet wurde lange und jetzt eben auch seit 10, 12 Jahren, ne? Du hast es so gut beschrieben, dass du gesagt hast, der Buchdruck, die Kommunikation, auch das Fernsehen, also das lineare Fernsehen, dass es sehr einseitig ist. Ne? Und jetzt kann ich ein Buch veröffentlichen und ich krieg sofort, kann über LinkedIn darüber ins Gespräch gehen. Die Caroline Herfurth hatte ihren Film veröffentlicht, wunderschöner, und hat dann auf Instagram, haben ganz viele zurückgeschrieben, es gab so ein kurzes Gespräch, man kriegt so direktes Feedback. Also es findet eigentlich wieder der Dialog statt und deine These ist, das ist in der Steinzeit auch schon passiert, ja, dass sozusagen dieses Gespräch, eigentlich der Austausch, das direkte Feedback, da kommen wir eigentlich dahin zurück. Das finde ich eigentlich eine spannende These von
dir. Also es wird dem Wort Dialog wird es wieder gerechter. Also, eben, du hast das Beispiel genau vom One-Way-Fernsehen oder ich mache ja auch Radio. Also ich bin ja 2 Tage im Monat amte ich als Radiomoderator eines ziemlich unbedeutenden lokalen provinzialen Radios im Frauenfeld. Das muss man im globalen Kontext nicht kennen. Ist Kanton Thurgau für uns eine große Stadt. Für den Rest der Welt ist ja 20.000 nicht allzu viel. Und da hast du ja auch, du redest einfach und ich ertappe mich ja selbst, das ist ja auch Aufgabe, du beginnst dir das Publikum vorzustellen, oder? Und das heißt, weil du Feedback nicht kriegst, redest du dir das ein. Du schaffst du dir ein imaginäres Feedback. Und das finde ich ja bei den sozialen Medien spannend. Du hast es wieder. Und das hast du auch beim Radio wieder, wenn die Leute live in die Sendung reinchatten, oder? Das hatten wir vor 25 Jahren nicht. Du kannst Sendung aus, fertig, Hause, Bier. Und heute schreiben sie dir ja rein, oder? Also die sagen dir rein, dieser
Schicken,
Interpretation,
ja,
diesem
genau.
Musikstück, das war nicht 1963, das war 1964. Also es ist, man kann es drehen, es kann Klugscheißerei oder Schwarmintelligenz sein. Das ist ja dann Betrachtungsweise.
Und ich finde es ganz spannend, weil ich glaube, das fordert auch an vielen Stellen, auch in den Institutionen, eine Veränderung, ein Umdenken, auch tatsächlich ein bisschen weniger Arroganz, ja, zu sagen, also was wir senden, was wir uns ausdenken, wir haben quasi, wir messen das an ein paar Stellen, aber so dieses direkte Feedback fordert dann auch tatsächlich in der Programmgestaltung oder egal ob Radio oder Fernsehen, auch eine bestimmte Kommunikation, ja.
Das
Du
ist
bist, was ich an dir total schätze, ist, du bist ein total unterhaltsamer Speaker und was ich immer feststelle, also ich mag es total auch, dich auf der Bühne zu erleben und wir haben uns schon viel über Humor ausgetauscht und
Absolut, ja.
du machst es trotzdem auf eine andere und ganz eigene Art. Das ist ja auch so mein Tagesgeschäft, so den humorvollen Fingerabdruck herauszuarbeiten, den Menschen so ganz eigen haben. Jetzt bist du Schweizer und ich bin Deutsche. Die so
So ist es,
klassischer,
ja,
ja, ne? Ja, packen wir mal
genau.
hier die Tatsachen
Ja,
auf den Tisch.
falls das noch
Also so,
niemand gemerkt hat, jetzt
ja,
wissen sie,
jetzt
genau.
wisst ihr.
Dann öffnen wir diesen Deckel, genau.
Das heißt, was ist so deine Entdeckung? Ich spiele so ein bisschen mit diesem Klischee, ne, wenn ich
Ja.
als Humorexpertin in der Schweiz bin,
Ja.
dass ich dann oft auch sage, na, es irritiert, ne, es verwundert wahrscheinlich so den einen oder anderen, warum sie gerade eine Deutsche holen, weil die Schweizer sind ja viel humorvoller. Also, dass ich oft mit so einem kleinen Klischee, mit so einem in den Vortrag starte und dann sich im Laufe des Vortrages natürlich auch schnell auflöst, dass es einfach immer unterschiedliche Humorgeschmäcker gibt.
Natürlich, ja.
Was ist so, wie benutzt du das? Wie erlebst du das? Wie hat sich da Humor vielleicht auch verändert im Laufe der Jahre, so zwischen in den deutschsprachigen Ländern?
Ja, also ich bin jemand, der mir nicht so viele gescheite Gedanken macht zum Thema Humor wie du. Also deshalb lerne ich ja immer. Ich tue was und du erklärst mir nachher, was passiert ist.
Was
Das finde ich ja
passiert?
extrem faszinierend, oder? Und deshalb glaube ich, ist die Kombination gut. Also es symbolisiert ja auch dieses Bild, das man hier sieht, oder? Du weißt, im Hintergrund ist schwarz, du schwarz gekleidet, ich weiß.
Das haben wir, und wir haben es nicht abgesprochen, ja. Es ist eher, also telepathisch,
Genau,
ästhetisch haben wir
ja,
das
richtig.
heute.
Also das ist das Karma des gestern
Ja.
eingetroffen. Den Frühlings, das
Ja.
uns wahrscheinlich hier irgendwo im Universum berührt hat. Ja, also wie hat sich der Humor entwickelt und auch zum Klischee. Also es ist nicht ganz so krass. Wir haben, also mit wir meine ich jetzt Schweizer, nicht unbedingt das Gefühl, dass Deutsche keinen Humor haben. Also ich glaube, dass das Selbstbild der Deutschen kritischer als wir es sehen, weil wir bewundern ja die deutsche Sprachfertigkeit. Das ist unglaublich. Also das ist so, das grenzt haarscharf an den puren Neid, oder? Also es zeigt sich dann, wenn du irgendeinen Urlaub eine deutsche Familie hast im Restaurant auf dem Nebentisch und da redet eine Fünfjährige in einer Aussprache, die wir mit dem Erwachsenenalter nie schaffen. Und regelmäßig, leck wie die Deutsch kann. Also wie die schon Deutsch kann. Erst 5 und die kann es schon. Und das zeigt, uns beeindruckt diese Sprachfertigkeit. Und wenn Deutsche Humor über Sprachfertigkeit machen, da gibt es ja sehr viele deutsche Comedians, die das machen, hochstehend, da sind wir tief beeindruckt. Es gibt diesen derben Humor, den wir nicht so mögen, und da gibt es ja auch Deutsche. Und ich glaube, da ist der Unterschied. Und ich glaube auch, dass es Ich sag mal so, wäre es lustiger, Deutsch oder Schweiz, ich wüsste es nicht. Wir haben einfach eine andere Art von Verständnis von Humor. Das stimmt.
Genau, und ich glaube, das ist ja ähnlich. Also, es finde ich spannend, dass du sagst, die Deutschen sind da. Ich erlebe das auch so, dass in Deutschland, dass sich das verändert, dass viele auch Menschen in der jüngeren Generation auch am Arbeitsplatz mehr Leichtigkeit, mehr Humor, dass es so Teil der Unternehmenskultur werden darf. Das ist auch nicht mehr so dieses erst die Arbeit, dann das Vergnügen, ne? Aber
Genau,
dass man in Deutschland schon echt auch eine Weile braucht, um sich so von diesem hartnäckigen Klischee, Humor hat man oder hat man nicht, ne? Wir sind gar nicht so humorvoll. Also so, das sitzt schon auch tief und ich finde, da dürften wir, da müssten wir uns gar nicht so selbst geißeln, ja, so wie so bestimmte, ja, ganz viele Klischees, der Franzose mit dem Baguette, ne, der Schweizer, bei dem man langsamer sprechen muss, wo wir auch, auf der anderen Seite die Schweiz für bestimmte Dinge bewundern, ja, und ihr in der Drei- und Viersprachigkeit dann ja eben oft viel mehr Sprachen spricht als so der durchschnittliche Deutsche.
Dafür ist, ja.
Nein.
Nein, dafür ist ja das Zugeständnis, das ist dann mein Klischee, mit dem ich arbeite, oder? Ist schon klar, unser Alltag wird von drei Sprachen geprägt. Also ich sage mal von zwei, also meistens noch die dritte. Und es macht Sinn, wenn wir uns in diesen drei Sprachen unterhalten können. Ein Großteil kann das auch. Also ich hatte diese Woche eine Veranstaltung, da hatte ich alle drei Sprachen drin, jeder redet in seiner Sprache und das ist überhaupt kein Problem. Auf der einen Seite natürlich hoch faszinierend. Und ich sage, deshalb können wir nicht so gut Deutsch, weil wir können uns ja auch auf Französisch oder Italienisch unterhalten.
Weil ihr müsst ja auch noch vier andere
Sprachen. Ja, genau. Sprechen. Mein Kopf ist ja, der Schweizer Kopf ist nicht größer als der Deutsche. Und es ist, ich sage einfach, wenn 1 Million Hirnzellen für Sprache reserviert ist, könnt ihr diese Million für die deutsche Sprache investieren. Und wir müssen diese noch durch drei teilen. Und deshalb können wir nicht so gut Deutsch. Und ich arbeite dann mit dem Klischee, um dann auch zu zeigen, wenn ich will, kann ich schon auch.
Genau. Wir hatten jüngst ein Gespräch, ich hatte ein tolles Briefing von dir bekommen, weil das Schweizer Fernsehen mich angefragt hatte. Das war im Zuge auch des Wahlkampfes zwischen Harris und Trump, wo gerade so durch die Medien ging, dieses Video von den verschiedenen Formen von Lachen, wo sich Donald Trump auch sehr über Kamala Harris lustig machte. Ich würde mit dir gern, und ich fand das toll, weil wir auch mit dem Fernsehen dann drüber gesprochen haben, ob Politik inwiefern Humor in der Politik erlaubt ist. Und das ist wieder was, wo ich sage, das war ganz schnell über die Ländergrenzen hinweg gar nicht relevant, ob Schweiz oder Deutschland, sondern eher, also was für Humor passiert, ja, dieses herzhafte Lachen. Und du hattest mir dann auch von Doris Leuthardt, der Altbundesrätin, vom Hans-Rudi Merz, genau, Merz, von der Altbundesrätin, die auch versuchte, glaube ich, es war, glaube ich, eine Gesetz zum Zuchtverband, ne? Oder der Merz, der auch versuchte, eine Gesetzesänderung vorzulesen.
Es ging um eine Zollformalität, für Deklaration von getrocknetem Fleisch.
Das Bündner Fleisch ist ja auch schon viele Jahre her, richtig, ne? Und ging trotzdem auch so das herzhafte Lachen eines Politikers, einer Politikerin. Du berätst viele Führungskräfte. Ich möchte es gar nicht nur für die Politik wissen, aber was ist so dein Erfahrungsschatz in dieser Kombination von Kompetenz und von Leichtigkeit? Also dass Personen in der Spitzenpolitik, aber auch Führungskräfte, mit denen du zu tun hast, was ist so deine Erfahrung an Humor? Was kann das bereichern? Was ist so deine Erfahrung?
Ich frage mal ganz einfach offen, mal so ganz grundsätzlich, da schließe ich dich dann an, das ist auch absolut dein Gebiet und da bin ich sehr mit dir einverstanden und bin froh. Ich sage jetzt mal wirklich so, wenn uns auch jemand zuhört, was du da machst, finde ich sehr wertvoll. Also Humor in der Führungsetage, du hast im Buch Humor ist Chefsache geschrieben. Ja, weil Humor ist etwas, das eine Firmenkultur prägt. Und eine Firmenkultur wird von oben vorgelebt. Und wenn Vorgesetzte Humor haben, finde ich, legitimiert man das. Legitimiert ist ein deutsches Wort, gell? Schon legitimiert man das. Und es gibt so einen Go. Das ist einfach mal so grundsätzlich. Und ich glaube, wenn Führungskräfte Humor haben, sollen sie ihn einsetzen. Wenn sie nicht haben, um Himmels Willen nicht erzwingen. Also ich hatte mal jemand, der gesagt hat, ja, ich sollte hier eine Rede halten. Hast du mir noch einen guten Einstiegswitz? Und die, hä? Also, erzähl, was du selbst lustig gefunden hast. Erzähl irgendeine Begebenheit, wo du vor einer WC-Tür gestanden bist und dir nicht sicher bist, was diese modernen Piktogramms bedeuten. Weil das ist ja
irgendeine Geschichte, irgendwas.
Aber erzähl ums Himmels Willen keinen Witz, sondern mach das, was du kannst und sonst lass es. Und ich glaube, das ist der Zugang, weil ja Humor die Authentizität schärfen sollte. Versteck ihn nicht, wenn du ihn hast. Und wenn du gerade nicht den hast oder du das Gefühl hast, nein, ich muss jetzt da nicht meine Rede aufpeppen, das bin ich nicht, dann lass es echt lieber, oder? Ich glaube, dann gibt es diese Leichtigkeit. Aber sobald es mal gelernt ist, finde ich es schwierig. Ja. Und das ist auch bei
Total,
den.
und
Ja.
ich fand das eher auch so, die Beispiele, die du gesagt hast, ne, mit der Doris Leuthardt, aber auch die Elisabeth Bohmschneider, die so als
Ja.
Frohnatur
Ja,
auch
genau,
ein
ja.
bisschen belächelt wurde, und wo ich habe das immer wieder auch mit Führungskräften, die zugewandt sind, die energiereich sind, die freundlich sind, also sowohl Männern als auch Frauen, denen dann so vorgeworfen wird, sie sind zu freundlich, sie sind zu
Ja,
menschlich, sie
ja.
sind zu zugewandt. Und das fand ich, das ist in dem Schweizer Fernsehbeitrag wirklich auch schön gelungen, dass sie einfach so, sie haben auch viele Leute befragt, die dann einfach sagten, es macht den Politiker oder die Politikerin total sympathisch, total
Genau.
nahbar. Also diese wirklich einfach diese freundliche, diese ansteckende Seite von Humor, die nicht gefährlich ist, die nicht beschämend ist,
Richtig.
die man eher so einladen und zulassen muss, die man auch jetzt nicht stundenlang trainieren muss, ja, wie du sagst,
Genau.
sondern eher, da muss ich keine drei Witze auswendig lernen, sondern es geht eher darum, einen kleinen Blickwinkel, eine kleine Geschichte, irgendwas, was ich komisch fand, zu finden und das dann in den Raum zu bringen, ne, oder zuzulassen und zu
Genau,
erlauben.
das sagst du, zulassen und das nicht sabotieren. Also es
Ja.
gibt ja im Theatersport, also im Improvisationstheater, also ein eisernes Zitat, sabotiere nie. Das ist das Schlimmste, sabotieren. Und das ist ja genau, und das macht jetzt Beispiel Hans-Rudolf Merz, für die, die nicht kennen, das war jahrelang der Finanzminister. Also Finanzminister, es gibt ja wohl keinen, das ist ein Job trocken wie Wüstensand, oder? Also in der Regel,
Das
und was
war auch
ist.
spannend, weil du sagtest, er ist eigentlich sonst eben genauso eher ein bisschen zugeknöpft, eher sehr
Ja.
strukturiert, eher überhaupt gar kein Extrovertierter, und das hat es so besonders gemacht, dass er einen
Voll.
Lachanfall bekommen hat, ne?
Voll.
Das
Und
ja.
das war er, oder?
Das
Und ein Referat über Staatsfinanzen, das ist ja überhaupt nicht lustig. Also, nie ist das lustig, oder? Und er hat es geschafft, dass es ihn verschellet hat, sagt man auf Schweizerdeutsch. Also wirklich, er musste einfach lachen. Und das Schöne an Hans-Rudolf Merz ist, der ist so bodenständig, der hat sich denn den Filter nicht draufgesetzt. Das hat er nicht versucht.
So zu tun,
Ja,
als wäre
du
das,
hast
ja.
genau gesehen, ich muss jetzt, aber ich darf nicht lachen. Und
Er
er
hat
hat
das
es dann
Angebot
zugelassen.
angenommen. Ja,
Ja,
genau,
und
er hat das
dann ging es
Angebot.
los und dieses Gelächter im Plenarsaal. Und ich denke, das ist diese Leichtigkeit, die hier schon noch etwas stattfindet, weil sich, das sind Menschen. Und die Stellung der Politik ist eine andere. Oder so Hans-Rudolf Merz, ich kenne den persönlich, der wohnt hier im Nachbardorf. Der selbst in der Zeit als Finanzminister ging der für seine Familie jeden Samstagmorgen Brötchen kaufen. Und er ging in die Bäckerei, ging Brötchen kaufen, ging wieder auf den Bus, ging nach Hause. Und es ist völlig, völlig normal. Außenministerin sieht man im Bus und so. Und ich glaube, diese Nahbarkeit hilft auch, dass die keinen Filter brauchen. Die anderen bräuchten ihn auch nicht, aber er muss ihn auch nicht aufsetzen.
Und du hast in dem Zuge auch noch was Spannendes gesagt in unserem Gespräch damals in der Vorbereitung, dass du sagtest, Eva, in der Schweiz ist die Politik tatsächlich auch, also auch nicht immer, ne, aber häufig auch wir zusammen, ja, es gab einen Volksentscheid, es wird was diskutiert, wir haben beschlossen, wir haben entschieden, wir wollen in Zukunft, also sicherlich auch mal die Politikerin oder der Politiker, ich bin nicht einverstanden damit, was ich versuche auch in Deutschland tatsächlich immer zu differenzieren oder zu unterscheiden, ist dieses die da oben, ne? Also wir hier, ich habe keinen Einfluss drauf, also dieses Gefühl, man ist so viel weiter weg. Und wenn uns das ist was ich an der Schweiz total schätze, wo ich denke, da könnten wir uns eigentlich wirklich auch noch ein paar Scheiben abschneiden, dass nicht die da oben sind, sondern unsere Regierung, ja, die ich ja auch erstmal mit gewählt habe, wo sich viele Menschen aber auch ein Stück entfernt fühlen, und ich glaube, sich
Ja,
näher
das
dran
ist
zu
es.
fühlen,
Ja.
würde den Humor vielleicht auch an vielen Stellen, finde ich das manchmal auch, zu viel Hass, zu viel Beschämung, ja, so viel Herabsetzung, wo ich denke, wenn wir uns immer nur über Spitzenpolitik lustig machen, dann brauchen wir uns auch nicht wundern, wenn das dann eines Tages keiner mehr machen möchte, ne? Und auf der anderen Seite ist Humor so
So, ja.
die Fähigkeit, in die Distanz zu gehen. Also das war eine
Genau,
schöne
also es ist
Beobachtung
das,
von dir, eine
es
tolle.
hat so wunderschön auch zwei Seiten. Also das eine hast du ja gesagt, das eine ist wirklich das Sprachliche, wie du hinhörst. In Deutschland hörst du die da oder du hörst von die Politiker und das hörst du hier viel, viel weniger, weil aus dem einfachen Grund, wie du es erklärt hast, wir bestimmen ja. Also du musst dir vorstellen, also wir stimmen viermal jährlich über je vier Vorlagen ab, auf Bundesebene, Kantonsebene, Gemeindeebene. Das heißt, wir stimmen jedes Jahr über 20 Vorlagen ab. Das heißt, die Politik wird vom Bürger gemacht. Ob gut oder schlecht, es ist ein politisches
Ja.
System. Aber das heißt, du hörst, wir haben entschieden. Also wenn man von Corona-Maßnahmen redet, muss man nicht sagen, die haben entschieden, weil wir haben ja gesagt, wir wollen das. Und deshalb ist so das eine, Politik ist näher, weil Politik Teil von uns ist. Deshalb hat es ein Hans-Rudi Merz einfacher, im Plenarsaal lustig zu sein, weil die gehen sowieso zusammen zum Bier nachher, egal welche Partei. Auf der anderen Seite, und da tun wir uns schwer, und da sind wir wieder neidvoll ans Deutsche, da hängen wir am deutschen Fernsehen. Schweizer Fernsehen, generell Humor, hat unglaublich schwierig mit politischer Satire. Die findet so gut wie nicht statt. Es gibt dann zwischendurch mal Versuche. Ja, auf der ganzen Welt macht man Late-Night-Shows, politische Satire. Und dann probiert man es. Gewissen gelingt es, gewiss nicht, aber so richtig so, dass tschakka, wie es in Deutschland geht. Von Amerika rede ich jetzt gar nicht, aber die haben ja auch Grund genug. Du
Genug Humor,
entziehst dem
Gegenstand.
satirischen Polithumor den Boden, weil es die da nicht gibt, über die du dich lustig machen kannst, weil du ja selbst produzierst. Und das macht's den Politsatiriker, den Kabarettisten, Comedians aus der politischen Ebene anspruchsvoll. Ich sage nicht, es gibt solche, Benz Friedlich kann das ausgezeichnet, aber es ist so, es hat nie diese große Wirkung, es ist auch nie gleich lustig, weil du kennst, Humor lebt von Statusgefälle und ohne Status funktioniert es
Und
nicht. Ja.
wenn man ein größeres Statusgefälle hat, dann
Richtig,
ist es
das
natürlich auch einfacher, da aus der Distanz heraus
richtig, ja.
auch sehr pointiert, ne, sehr fein, sehr scharf
Mhm.
den Humor zu machen. Ja,
Genau. Deshalb
ich
eignen
finde.
sich Manager unterdessen fast besser, weil da haben ja schon ein paar abgehobene, dekadente. Das ist fast einfach. Also über Bankdirektoren zu lachen, ist eigentlich so das deutsche Politsatire-Magazin. Genau.
Sehr schön. Ja, du hast ja auch das großartige Buch. Du hast zahlreiche Bücher geschrieben. Zu
Ja,
deinem
ja.
neuesten kommen wir auch gleich noch.
Ja.
Du hast Best Practice Leadership quasi auch
Das
geschrieben
T
aus
ist
deiner
wichtig, ja, genau.
Erfahrung. Genau,
Ja.
nicht Ship, sondern Shit.
Shit, ja.
Und hast Erfahrungen aus, also, soweit ich dich auch verstanden habe, tatsächlich auch reale Ereignisse aus der
Nur,
Wirtschaft
ja.
anonymisiert.
Ja.
Beschrieben in irgendeiner Form. Und da ist sicherlich auch sozusagen viel böser Humor, also auch
Ja.
viel,
Ja.
um in die Distanz zu kommen und merkwürdige Sachen zu beschreiben und offen zu legen. Und
Ist natürlich mein Lieblingsthema. Genau. Also die Geschichte
der
zu mir ist
Leadership
der Leadership. Ja, also
ist dein
ich war mal in
Lieblingsthema?
einem Fernsehinterview in St. Gallen, kleinere Fernsehstation. Ist das ein Schreibfehler? Das mit dem T am Schluss, oder? Diese
Hast du
na,
gesagt, ja. Oh,
ja,
jetzt, wo Sie es sagen?
oh,
Danke.
überkleben, wir überkleben, oder?
Hab ich
In
gar nicht mitbekommen.
Heimarbeit, nein. Und das finde ich natürlich unglaublich schön. Also die Geschichte dazu war ja, vor 8 Jahren hat mich eine Fachzeitschrift angefragt, könnten Sie sowas machen? Und die, ah, noch gute Idee, ja, ich schreibe eine satirische Kolumne über die
Aus einer Kolumne.
Teppichetage, oder? Und dann sagt, ja, drei bringe ich hin, drei Geschichten. Und dann nach drei, ja, ich habe noch eine Idee. Und unterdessen sind es 80 Geschichten. Und immer wenn wieder 30 draus sind, gibt es ein Buch. Deshalb gab es Leadership 1, dann gab es Kickoff, das war das zweite, und nächstes Jahr gibt es das dritte. Das sind gesammelte satirische Geschichten über die Teppichetage. Wie du sagst, es sind reale Situationen, und ich bin über 100 Tage irgendwo in einem Unternehmen im Jahr, sehe Dinge, wo du sagst, boah, Mann, Einführung einer Du-Kultur mit Übergangsfrist, wie doof ist das denn? Das sind herrliche Geschichten, das
Nimmst du?
erlebst du. Und dann nehme ich meine Business-Seite, verknüpft sie so mit meiner Comedy-Seite, und das gibt dann so, ich sage, den kommunikativen Thermomix. Ja, das ist so gegenseitig befruchtend, oder? Vielleicht bin ich etwas dafür, dass man in Business Humor reinbringt, aber ich finde das Business als Humorgefäß durchaus entspannendes.
Und du machst ja beides, ne? Auf der einen Seite erlebe ich dich auf der Bühne oder im Workshop in einer Beratung als unglaublich zugewandt, interessiert. Du kannst gut zuhören, bringst Sachen auf den Punkt, du kannst so Anspannung gut moderieren. Und da auf der anderen Seite hast du auch ein unglaublich gut in die Distanz zu gehen, etwas von oben, ja, auch eine merkwürdige Situation dann auch
Zu
mit sehr
spiegeln, ja.
spitzem Humor.
Ja.
Was ist für dich du hast, auf der einen Seite hast du Keynotes und auf der anderen Seite hast du auch Comedy, quasi Comedy-Vorträge. Was ist für dich so, was ist der Unterschied, der Hauptunterschied?
Ich denke das so, also das eine ist, ich sag mal so, das einfache ist, ich habe Keynotes, das sind Vorträge und die, ich sag mal so, seriösen Inhalt haben, auch den Anspruch, wissenschaftlich fundiert zu sein, also dass das wirklich auch gewisse Ansprüche erfüllt. Also wenn er einen Uni einen Vortrag hält, muss der einfach, das muss einfach inhaltlich sitzen, das ist dann da. Erlaubt mir jeweils das natürlich doch auch in einer Art und Weise zu übermitteln, die vielleicht mir eigen ist. Also es soll keine Trauerrede sein. Dann war das ist.
Ich glaube, ich habe noch nie so eine lustige Kassenprüfung gehört wie von. Ich glaube, du und Volker Römermann, ihr seid die einzigen beiden, die irgendwie Kassenprüfungen in Verbänden humorvoll.
Ja, Unterhaltungsteil. Kassenprüfungsbericht kann unglaublich lustig
unglaublich
sein.
Ja,
genau. Und das ist so das eine. Also ich sage mal so, seriöser Inhalt mit etwas Humor verpackt. Wer das nicht will, bucht mich auch nicht. Das ist völlig klar. Und die andere Seite ist, ich mache noch Business Comedy, das heißt, es gibt Bühnenauftritte in Kleintheater oder an Firmenanlässen, Kundenanlässen, wo ich auch so in einem Vortragsdauer von 30 bis 45 Minuten ein Comedy-Inhalt platziere. Also das ist dann in erster Linie, soll es unterhalten. Und wer genau hinhört, spürt natürlich auch, da ist auch was dahinter. Also es ist ja ein Spiegel.
Und deshalb, aber es ist erstmal sozusagen erstmal als Comedy.
Richtig. Und deshalb sage ich, du kannst wählen, willst du, bezahlst du für Unterhaltung mit etwas Inhalt?
Mit etwas Inhalt.
Oder bezahlst
für
du
viel,
für Inhalt,
viel
mit
Inhalt
etwas Unterhaltung.
Mit etwas,
oder? Kostet ungefähr gleich viel. Aber beim anderen ziehe ich etwas den schöneren Anzug an als beim anderen. Das ist dann noch so auch optisch der Unterschied, ja.
Aber das ist schon auch, dass du auch im Publikum, wenn du dich auf den Job vorbereitest, dann guckst, brauchst du hier mehr Unterhaltung, ein bisschen weniger.
Ja, ja.
Das ist ja bei Dinner Speeches, ne? Oder wenn man zu einem Jubiläum spricht, dann ist das tatsächlich ja auch was, wo es dann eher auch um einen Rückblick, um einen Ausblick, wo es dann gar nicht darum geht, dass jetzt alle aktives zuhören und spiegeln und kurz einen Konflikt, die Eskalationsmethode lernen, sondern wo die Haltung dahinter und der Inhalt schon eine Rolle spielt, ne, aber das dann sehr unterhaltsam sein darf.
Ja. So und das ist, ich denke, das kennst du ja auch sehr gut natürlich, Absprache, das ist Auftragsklärung. Was will Kunde? Was will er haben? Wofür gibt er sein Geld aus? Und dann liegt es an mir, das so umzumünzen, dass er das kriegt, was er möchte. Aber dafür braucht es natürlich die intensive Auseinandersetzung mit dem Gegenüber. Was will er wirklich? Es ist ja nicht meistens das, was er zuerst sagt, sondern was will er ja wirklich und warum will er es und wer kommt da und wer weiß davon, dass du jetzt das so machst. Also das sind so viele Fragen.
Ja, ist spannend. Ich habe auch einen Auftrag von einem Kunden für eine Moderation, wo ich erstmal einen klassisch inhaltlichen Teil mache, aber ich glaube, ein Teil, das ist, kristallisiert sich auch raus, ist, dass ich so zwischen den Top-Führungskräften ein bisschen übersetze, ja, weil der eine ganz, ganz offen, ganz zugewandt, ganz zukunftsorientiert, will immer viel und der andere eher, sagen wir, mehrere auf der Top-Ebene, die aber so unterschiedlich sind, dass ich glaube, auch in dieser gemeinsamen Führungskräfteveranstaltung da wahrscheinlich auch meine Aufgabe sein wird, noch ein bisschen zu übersetzen zwischen denen, damit die
ja, natürlich, kann ich mir sehr vorstellen.
Weil sie auch alle eine ganz unterschiedliche Bühnenpräsenz haben. Das ist super spannend, aber wie du sagst, ne, ist noch gar kein ausgesprochener Vortrag, das merke ich so. Ist noch kein ausgesprochener Auftrag, Entschuldigung, sondern das merke ich so, das steckt so ein bisschen noch drunter. Ja.
Ja, und dann hab noch einen Gedanken, oder? Ich habe ja das so, für mich so diese zwei Figuren in mir drin, wie ich vorher erzählt habe. Und ich habe jetzt so die Idee gehabt, ich schärfe die Figuren noch. Also der Redner Stefan Häseli, der bleibt. Aber die Bühnenfigur, das wird neu ab dem, ist es Werbung? Nein, aber ich sag's eh.
Doch, mach mal. Ich möchte ganz viel Werbung für dich machen. Genau, komm noch. Ich komme gleich noch zu deinem neuen Buch.
Aber 1. April ist Website dann auf, ist Flyer, also dieses Business Comedy. Also inhaltlich passiert nicht viel. Also es ist einfach wieder ein neues Programm. Aber die Bühnenfigur ist neu ein Facility Manager. Und das Programm heißt Workshop mit Ö geschrieben, Untertitel Der Facility Manager packt aus. Und der kommt dann im braunen Kittel, sagt ihr das so?
Ja,
Ja, genau, mit Kugelschreiber und so. Und der kommt dann auf die Bühne und das Bühnenprogramm beginnt dann so, dass er für den kommenden Referenten versucht, den Beamer anzustecken mit diesem Clickshare. Geht natürlich gar nicht. Und dann flucht er:
Großartig.
Clickshare ist
Wir lieben
scheiße,
alle
Beamer ist
Klickscher.
scheiße, genau. Mac geht ja sowieso nicht mit Beamer und dann kommt der Referent immer auf den letzten Drücken und plötzlich ruft er an und sagt, er sei im Moment noch unterwegs, sein E-Auto sei nicht aufgeladen, er komme
Cool.
später. Und dann beginnt der Facility Manager zu erzählen, was er so alles erlebt, oder? Und das ist eine dankbare Bühnenfigur, weil ich habe gesehen, ich habe das pilotiert, ich habe an einem Anlass zwei Vorträge in zwei Figuren. Also vormittags hatte ich die Keynote, nochmal, bin einen Tag da geblieben und habe dann am Schluss als Facility Manager den ganzen Tag zusammengefasst. Oder? Und ich habe gesehen, dass diese Figur gibt dann nochmals etwas mehr
Ein
Möglichkeiten.
bisschen
Oder? Das
Spielraum.
ist dann genau. Und der Facility Manager ist so ein Unverdächtiger. Oder?
Der darf viel sagen, ganz
Der
unabhängig vom
darf viel
Status.
sagen. Ja,
Ja,
genau, richtig.
ja.
Ja. Da kann ich sagen, etwas mehr noch auseinander.
Ich würde gern noch mal zu dem Humor in stürmischen Zeiten kommen, wenn du also auch deine Kunden von deinem Format, von deinem Stil, du eine Bühne gut füllst, du unterhaltsam bist, du inhaltlich fundiert bist, also ich dich als Kommunikationsexperte buche, mal abseits der Bühne, wenn es für dich stürmisch ist oder auch du ermüdet bist oder so der Workload, also so wenn du dann wirklich auch dir Humor flöten geht, wie kommst du wieder in die Leichtigkeit, wie kommst du wieder an Ideen, was machst du so mit erschöpften Momenten oder vielleicht auch mit Momenten der Ideenlosigkeit. Also manchmal brauche ich auch so einen Moment mit einem Kunden, mit einem neuen Thema, dass ich wirklich so vor einem weißen Blatt sitze und noch nicht so genau weiß, wie komme ich da jetzt hin?
Ja, es ist klar, das gibt's, das ist so oder so, das ist auch Leben, es gibt stürmische Zeiten, das ist wunderschön beschrieben. Und ich erinnere mich an einen meiner Lehrer, die ich mal in einer Theaterausbildung hatte, wo es eben um Situationskomik ging. Das war vor vielen Jahren in Deutschland. Genau. Und er hat gesagt, wenn dir das passiert, geh wieder in den Nullpunkt. Und David hat gesagt, wenn es auch auf der Bühne, es kann ja dir auf der Bühne passieren, dass du plötzlich so, geh wieder auf Nullpunkt. Oder die Zeiten stürmisch, alles kommt und du hast auch selbst mit deinem Leben vielleicht genug zu tun. Oder auch Führungskräfte dann sowieso auch. Und mir geht es ja auch so, komm einfach wieder auf Null. Null heißt, jetzt ganz banal, kurz zusammengefasst, ankommen, durchatmen, stehen bleiben. Okay,
Ausatmen.
halt das Leben einen Moment an und wenn es nur für drei Atemzüge ist. Und so viel Zeit ist immer, auch auf einer Bühne, auch für eine Führungskraft, in einer versammelten Menge ist. Letzte Woche, ich hatte eine Führungskraft beobachtet, die vor 300 Mitarbeitern eine etwas anspruchsvolle Botschaft platzieren musste. Und da hat er gespürt, jetzt fehlt ihm die Leichtigkeit. Und dann ist so, ich saß hinten und hast du gesehen. So, er hat sich den Nullpunkt wieder gesucht,
Okay, da
kam
hast du
an
sozusagen
und
physisch auch.
ja, ich finde, das ist Tschechow, Physis beeinflusst das Innere auch, dass er darauf dann auch eine gewisse, ich sag gewisse Leichtigkeit, es passt ja auch nicht immer leichtig, aber damit erdest du dich wieder und dann kannst du wieder aufbauen. Ja.
Was ich so, also im Kontext mit meiner Person, wenn ich so privat oder beruflich oder auch gesellschaftlich das stürmischer finde, ich merke auch, dass ich dann einfach empfindlichere Tage habe oder robustere. Also es ist gar nicht
Okay,
so, dass
ja.
ich müde, erschöpft oder ideenlos bin, aber es gibt so Tage, wo diese ausgefahrenen Antennen, die ich ja auch für meine Arbeit brauche, die total wichtig sind, damit ich gut zuhöre, damit ich sehe, wo gibt es Widerstände, wo gibt es Irritationen, wo wollen wir also so, da bin ich ja sehr, dass ich merke, ich muss mich ein bisschen mehr in Watte packen, ja, oder ich muss mich ein
Ja.
bisschen mehr schützen an so empfindsameren Tagen, wo das dann Leichtigkeit schnell von mir weg ist, ne? Und ich so denke, ah, okay, ich packe mich ein bisschen ein oder ich,
genau.
Ich schütze mich. Ja.
Und das finde ich, erzähl
noch,
ja.
Nee, was mir nur noch kurz einfällt, ist, ich hatte mal auf einer Architektentagung von einer großen Dachdeckerfirma durchgeführt. Mhm. Es waren viele Handwerker auch auf der Bühne. Und es war ein Handwerker auf der Bühne, der offensichtlich auch ein bisschen aufgeregt war, ein bisschen nervös mit diesem Mikro. Mhm. Und hinter mir saßen so zwei Architekten. Und die fingen so an, so abzulästern, ja, und sagen, naja, so richtig reden kann er ja nicht, ne? Und da ist auch noch ein Fehler auf der PowerPoint. Und und dann fiel ihm das Mikro aus. Und dann stand ich tatsächlich auf. Und das ist so eine Haltung, die mir hilft. Und ich lief dann einfach nach vorne und nahm ihm das Mikro, wechselte die Batterie und gab ihm ein neues Mikro. Und ich versuche wenn ich Tagungen wenn ich eine ganze Tagung moderiere oder auch nur zwei Tage, versuche ich immer alle Menschen, hast du vorhin Angebote annehmen genannt, ne? Aber dieses, der auf der Bühne steht, der kriegt erstmal auch, der hat den höchsten Status und trotzdem darf er auch von allen Support kriegen, weil Menschen eben auch unterschiedlich aufgeregt sind. Ja, also auch wenn ich eine große Routine habe, können mir Fehler auf der Bühne passieren. Und es ist total zauberhaft, wenn irgendjemand mich unterstützt, ja, und ich mache das auch sehr, sehr viel, wenn ich dann meistens ja in der Tagung einen bestimmten Teil habe, den ich moderiere, aber eben auch ganz viele Fachteile passieren, wo ich nichts mache und im Zweifel dann so ein Support sein kann, ne? Wo ich so dachte, ey, ihr doofen Typen, also euch will ich viel weniger zuhören, ja, ich möchte eigentlich gerne.
Ja, meistens so.
Dann habe ich noch eben sozusagen einen kurzen Applaus und er atmete wieder aus und es ging dann gut weiter und das war viel stärker als dieses irgendwie alles doof finden, was da jemand auf einer Bühne macht. Das ist voll doof, ja.
Und ich glaube, Theater ist eine absolut gute Schule, weil es gibt ganz viele so Grundsätze und ein ganz wichtiger Grundsatz ist, wenn du auf der Bühne stehst und du hast keinen Text, spiel mit. Und das muss nicht Bewegung sein, oder? Also so, okay, sondern einfach, du bist hier. Du stehst da und du hörst jemandem zu. Du bist immer bei ihm. Also eine Bühnenfigur hat immer eine Beziehung. Und diese Beziehung, die musst du leben. Ob du irgendeine Mimik machst oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Und deshalb.
Und also wenn man zu zweit auf der Bühne ist, spiel mit, oder meinst du auch, wenn du alleine auf der Bühne
auch
bist?
Auch alleine.
Weil, okay, wenn du, was heißt das dann ganz praktisch, also für Menschen, die, genau, für Zuhörerinnen, die jetzt gerade keinen, richtig, genau, die sich da noch nichts drunter vorstellen können?
Also zuerst, Beziehung ist alles, oder? Und wenn du sagst, du stehst hinter der Bühne, und das mache ich, hinter der Bühne habe ich eine Beziehung zu dem vor der Bühne. Also das ist so ganz, ganz entscheidend. Und deshalb kriegst du das hin, auch du, Eva, wenn du plötzlich dann vorne rennst mit diesem Ersatzmikro oder was auch immer, oder? Also das geschieht, weil du in der Beziehung bist und nicht ablästerst.
Okay, also dass ich auch offstage in Beziehung mit dir bin.
Jetzt gibt's also zwei Bühnenfiguren, die spielen zusammen, die müssen Beziehung haben. Das liegt ja noch in der Natur von der Sache, sonst geht's ja eh nicht. Wobei auch das nicht immer ganz so einfach ist, das muss man sich bewusst sein. Und wenn du keine Bühnenfigur hast, da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Also die eine Beziehung, ich nenne es mal so, du kannst auch eine Beziehung zu einem Baum haben, wenn es auf der Bühne einen Baum hat. Also ein Warte auf Godot. Wenn du hier die Figur spielst, dann hast du hier einen Baum. Du hast irgendeine Beziehung zu diesem Baum. Irgendwas hast du mit diesem Baum. Du schaust ihn mal an und lehnst an oder was auch immer. Wenn du das
oder
nicht
mit ihm,
hast.
Ich glaube, Keith Johnson hat auch tatsächlich stundenlang Szenen mit Kuscheltieren auf der Couch spielen lassen. Ne? Also das ist auch meine Beziehung hier. Ah, das meinst du.
Mhm. Und was natürlich immer hast, und das ist, ob du Redner bist oder ein One-Woman, One-Man-Comedian oder Schauspieler oder schlicht oder Moderator, Moderatoren haben das auch, die Beziehung hast du zum Publikum. Und auch das haben wir mal jemand gesagt, die Schritte hinter der Bühne, die dienen dir dazu, wirklich diese Liebe zum Publikum bewusst werden zu lassen. Und die beginnt nicht erst, wenn du vorne bist, die beginnt hinten. Wenn du sogar der Oberraum gehst, denk dir, I love you. Du gehst jetzt da raus und du liebst dieses Publikum von Herzen. Das ist deine Beziehung. Ja. Und das Publikum kannst du durchaus als Einheit anschauen, aber das liebst du. Und wenn du in dieser Präsenz drin bist, dann spielt diese Beziehung auch, oder? Und das ist das, was dann rübergeht.
Und ich finde es auch tatsächlich eine viel schönere Stütze als so dieser Klassiker auch in vielen Präsentationsworkshops. Stelle dein Publikum nackt vor, wenn du aufgeregt bist. Ne? Ich finde dieses, ich mag dich oder ich gucke nach jemandem. Es gibt immer Leute, die mufflig gucken oder skeptisch sind oder warum auch immer, wie gucken. Also dieses Gucken nach dem Lächeln, nach dem Neugierigen, nach dem nach dem sympathischen Gesicht. Also dieses, ich mag euch und ich habe Lust zu entdecken, wer freut sich auf mich. Ja, und das kann ich von einem eben auch auf 100 oder auf 1000 projizieren. Ja. Wenn der sich freut, dann freuen sich bestimmt auch alle 1000. Ja, ja, also das so ganz pauschal, das da auch mit sehr positiven Klischees zu arbeiten.
Ja, also da habe ich es wieder, also das mit dem stellen Sie sich nackt vor, das mache ich ja sonst auch nicht. Das gibt mir ein komisches Gefühl. Ah, wenn ich dann ins Publikum stehe, muss ich ganz offen sagen, alle will ich hier nicht nackt sehen.
Ich möchte gar keinen nackt sehen.
Es kann sein, dass es mal jemanden hat, das ist ja dann nicht mehr in meinem Alter das Publikum, das mich auch gut findet. Ja, ich finde das, ich mag euch. Und das Zweite, das hat mir auch mal ein Lehrer gesagt, der macht so, der geht raus, ich freue mich auf euch und bin gespannt.
Und der hat natürlich... Entschuldigung.
Ja, nein, wollte nur, der ist dann natürlich auf Aufmerksamkeit gebürstet, oder? Also du bist dann wirklich raus und bist gespannt. Und das hat dann auch nicht mit diesem Fishing for Compliment. Mhm. Hallo zusammen, nach dem Motto, sag schon, ich bin es. Der Beste.
Ich bin toll.
Hier ist er, genau.
Ich freue mich auf euch bin gespannt. Aber so dieses, und ich mache so eine Mini-Humor-Variante davon, ist, dass ich sage, ich freue mich total ehrlich auch, dass sie alle da sind. Ob sie sich auch so freuen, wird sich vermutlich auch erst in der nächsten Stunde entfalten oder entdecken. Sie kennen mich ja noch gar nicht, sie wissen nicht, wie fühle ich das Thema Humor? Schmeckt das Ihnen? Ja, können Sie da was? Also dass ich schon so ein bisschen in die Köpfe reingucke, aber eben auch die Entscheidung lasse, dass das jeder selber entscheiden wird, wie er das hier findet, ja, oder wie nützlich. Aber dass ich erstmal sage, Vorschusslorbeeren, ich mag euch oder ich freue mich. Ich bin gespannt, was so im Raum ist, selbst wenn es auch natürlich meine schwierigere tatsächlich Konfliktmoderation oder schwierigeres Training ist. Ja.
Genau. Und ich glaube, da ist auch klar, dass da nicht alles lustig ist. Dass ein Konfliktmediation oder Moderation ist auch nicht lustig. Aber ich versuche, es ist jetzt so natürlich schon Workshop oder Vortrag oder auch im Business-Teil, im Business-Comedy-Bereich, möglichst früh bei einem Beitrag mal auszuloten, in welche Richtung tickt dieses Publikum. Also vieles erfährst du, wenn du vorher da bist und einfach spürst, worauf reagieren Menschen, was finden die lustig, sind sie blöd. Und deshalb gibt's eigentlich, wenn ich mich vorstelle, einfach so 2, 3 Gags, kleine, und mit dem kalibriere ich. Da kann ich noch nichts falsch machen, aber ich kann dann ungefähr einschätzen, in welche Richtung geht's. Also du hast das viel schöner einmal analysiert, welche Art von Humor gibt es. Ich mache das im kleinen Bereich einfach so im Anfang. Also die erste Minute ist dafür da zu spüren, wo geht's hier ab und wo nicht.
Gibt's hier mehr Ha-ha-ha und auch mehr Hu?
Ja, oder ist das nicht brüllen schon gut genug oder sind das Leute, die schon wahnsinnig oder wird jetzt einfach gegrölt? Also, ja, das darf man sich ja dann auch nicht verunsichern lassen.
Ja, das ist auch total unterschiedlich. Ne? Mal denkt man sich auch so in der Vorbereitung auf 300 Personen, die werden heiß diskutiert haben. Ne? Da wird viel Stimmung im Raum sein und es dann manchmal auch ganz gedämpft. Ich kam letztens auch in einer Messe, war ein riesengroßer Rheumatologenkongress und ich war in einem Raum mit 300 Fachkräften und der Raum war vielleicht für 100 Leute. Also es war unglaublich, weil sie hatten alles rausgenommen, was man rausnehmen konnte. Ja, Tische, Gardinen, es standen wirklich nur so. Und ich kam in der Pause, die waren gerade raus und der Raum total stickig und ich kam da rein. Ich hatte so Mini-Platz an der Bühne, irgendwie so 30x30 Zentimeter hinter mir die Leinwand und diese gequetscht und ich dachte so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird's gleich. Und dann dachte ich, gut, ausatmen, gucken, ne? Und dann baute ich den Beamer auf und es lief auch alles und ging kurz raus und dann kamen die Leute alle wieder rein und ich kam rein in diesen Raum und es war unglaublich, weil das... Also es war eigentlich völlig egal, was ich dann noch gemacht habe, weil die hatten schon so Spaß, es war so eine tolle Atmosphäre und das so völlig egal, was ich so reingegeben habe, ja, das war wurde immer, also es war echt ein schöner Vortrag, obwohl ich so vorher total skeptisch war und dachte, das ist einfach nicht optimal, wie hier Platz und Leute in dem Raum verteilt sind.
Da kann man sich schon auch täuschen manchmal. Ja, oder manchmal kann man sich schon auch täuschen. Nicht immer heißt nicht Reaktion, nicht lustig. Aber es ist hart. Vor allem, wenn du, das ist als Vortragsredner einfacher, sage ich. Du bringst den Vortrag, wenn sie es nicht lustig finden. Du bist ja für den Inhalt zahlt, oder? Bezahlt, also nicht zu alt, bezahlt. Man spricht es gleich aus, aber zahlt ist zahlt, das ist Schweizerdeutsch. Aber einmal heißt es
bezahlt dich für den Inhalt.
Ja, genau. Und beim anderen ist etwas heikler. Die bezahlen dich, dass sie hier unterhalten werden und dann kriegen sie das nicht. Das finde ich dann anspruchsvoller. Mhm. Deshalb überlege ich immer vorher, wo gehe ich hier raus, wenn das nicht
wo
klappt.
Ist denn oder? Wo ist der Notausgang?
Meistens gibt es einen Ausgang über die Küche. Und dann ist auch das Auto dahinter geparkt, mit einfach weg, oder? Genau. Ja, und wenn dann jemand noch ein Autogramm will, will ja eh niemand, dann soll er schreiben, oder? Also, das ist natürlich schon, wobei jetzt, ich habe da schon mal was erlebt, das dann gar nicht lustig war. Und da habe ich die Reißleine, Gott sei Dank, bei Zeiten gezogen. Also ich wurde eingeladen. Es war ein Anlass eines renommierten Consulting-Unternehmens. Ich sage, irgendwo da im helvetischen Lande und hat gesagt, ja, wir haben hier Weihnachtsfeier. Es war 22. Dezember, wunderschön, Schnee, alles in einem würdigen Schloss und nach dem Abendessen vor dem Dessert werden wir froh, wenn Sie uns 30 Minuten noch unterhalten können, Business-Themen. Es gibt so ein paar Dinge und das, ja, genau, dafür bin ich da. Saß dann schon hier, etwas hinten, zugehört und dann war das gut, tolle Leute, Salat. Und dann nach dem Abendessen kommt der Chef vor mir und hat die zusammengestaucht, was sie für ein miserables Jahr hatten, dass das wegen mangelnder Einsatzbereitschaft der Sales-Truppe so war. Und das, also wirklich, also ist unglaublich. Also alles, was man nicht soll, hier konzentriert in 15 Minuten, also der hat das geschafft. Wirklich, der hat es geschafft. Und die Stimmung, das ist boff, zack. Dann ging er raus.
Du wusstest es auch vorher nicht.
Ne, da ist es, soll ich jetzt da rausgehen und da was Lustiges machen? Ja. Ja. Nee. Also, das wird, ich sage jetzt, im besten Fall nützt es nichts. Mhm. Und im normalen Fall ist das zynisch und das ist dann ganz, ganz schlecht auch für Sie. Also, ich würde mir erlauben, hier jetzt nach Hause zu gehen. Sie müssen mich nicht bezahlen. Also die Reiseauslagen, die können das bar machen. Wir versteuern das nicht. Legen Sie mal was in die Hand oder klemmen Sie es unter den Scheibenwischer. Am liebsten 100 Franken, ich bin zufrieden. Da bin ich aber weg. Und ich gehe jetzt auch durch die Küche raus. Mhm. Weil sonst stellt irgendjemand noch die Frage, was soll der hier? Nachher war das ist, richtig froh, habe ich das so gemacht.
Also das finde ich auch spannend, unter Kollegen so zu gucken. Mal jemand in einem Vortrag auch gefragt, ob Sachen auch nicht funktionieren. Und es war ganz spannend, weil ich direkt davor, also ich hatte zwei Keynotes an zwei Tagen in zwei sehr unterschiedlichen Orten und hatte am Tag davor, war tatsächlich was, ich weiß, kannst du gar nicht mehr so genau reproduzieren, also irgendwas war total schief gelaufen und dann habe ich am nächsten Tag quasi, das war ein schönes Auditorium und es war auch eine gute Stimmung und es war ein guter Vortrag und dann fragte mich jemand aber auch vor 200, 300 Leuten, ob das auch mal nicht funktioniert und ich berichtete so von dem Vortrag und es war eine total tolle Atmosphäre, auch dieses sich so verletzlich zu zeigen und zu zeigen, dass das eben auch nicht funktioniert und was ich daran gelernt habe, also dieser Austausch. Ich glaube, ich habe einmal in meinem Leben auch einen Job abgebrochen, weil irgendwie, da hatte ich den Auftrag auch wirklich nicht gut geklärt. Das hat mich auch sehr, sehr geprägt, weil der Geschäftsführer dann bat, dass ich in der Mittagspause schnell eine Stunde mache. Und die einen kamen quasi aus der Schicht, die anderen mussten in die Schichten, die mussten dann alle mittags kommen. Und ich hatte auch überhaupt keine PowerPoint, also kein Backup, nichts, dass ich ihnen einfach nur eine Stunde lustige Sachen erzählen konnte zu Kommunikation, sondern ich hatte so ein paar Übungen mitgemacht und die haben das alle, also sozusagen, und ich habe die Gruppe nicht in die Bewegung bekommen. Yes. Und das war für mich auch so ein Moment, wo ich dann gesagt habe, okay, das ist für sie hier total unnützlich, ne? Und ich komme auch nicht vorwärts und habe das dann abgebrochen. Und es ist total schön, auch den Moment zu teilen, weil da haben wir wahrscheinlich beide viel gelernt.
Ja,
ne?
Und ich glaube, es ist natürlich so, also man redet ja darüber schon nicht, aber gerade wenn du in diesem Bereich unterwegs bist, da gibt's Dinge, die nicht funktionieren. Und dann gibt es Dinge, wo du sagen musst, das war es jetzt wohl nicht.
Nicht
Und
gut.
dann ist man, also mir geht es so, dann ist man natürlich verunsichert. Also vor allem, wenn es dann um die Unterhaltung geht, die Leute lachen kaum, am Schluss noch so anständiges Lachen, Lächeln. Immerhin, in der Schweiz geht man da nicht raus. Man sagt einfach, ja, du, ich recht gsi. Ich recht sie heißt, das war
Schreck
richtig
sie.
schlecht, oder?
Okay.
Das, denn Deutsche würden sagen, das war jetzt echt für nichts, oder? Also da musst du dann den Schweizer Sprachgut-Schlüssel für schlecht,
So wie
ich
man
ganz,
in
ich nicht
Großbritannien
schlecht
sagt,
sie. Ja, genau.
it was okay.
Und dann ist man logischerweise, also mir geht es verunsichert und deshalb finde ich dann gut, möglichst schnell wieder den nächsten Auftritt zu haben und der geht gut. Also da ist natürlich wie im Sport, also wenn ein Skifahrer runtergeht und hat einfach die Zeit nicht bringt, dann ist er verunsichert. Und wenn Marc Odermatt alles gewinnt, ist das gut. Aber also vor 2 Wochen hat er auf Rang 4 landet, dann verunsichert ihn das. Und das Beste ist gleich am nächsten Tag wieder ein Rennen fahren. Und gehen, Fußball, überall, das ist, deshalb sage ich, es ist Sport und
Gut,
das
ja.
Gute ist, wenn es zu Ende ist, ist es zu Ende, aber das Schlechte ist, wenn es nicht gut war, musst du möglichst schnell wieder was tun, das dich
Ja.
wieder aufbaut, oder? Und
Dass
das gibt's natürlich, oder?
die Bühne auch eine sehr eigene Sportart, ne? Es ist auch,
Ja, es ist sehr viel Ähnliches, aber es ist
ja,
gnadenlos, ja.
ist auch
Und das ist ja dann
Leistungssport.
so, es ist ja,
Ich bin manchmal auch sehr verschwitzt.
ja, also es ist, einerseits gibt es ja brutal viel
Körperlicher,
Energie,
ja,
oder es ist ja dieser Kick, oder es ist ja
körperlicher
krasser wie
Einsatz.
Drogen, oder, also deshalb brauche ich ja das nicht, ich brauche kein Joint, nichts solches, weil ich hab's ja, oder? Aber wenn es nicht geht, ist dann schon auch
Körpereigene
schlecht.
Drogen,
Ja,
ja, das
genau,
stimmt.
das
Ja,
ist, die
ja.
sei noch gut, oder?
Ich möchte
Genau.
mit dir unbedingt noch über dein Praxis, über dein neues Buch reden, die Praxis der Krisenkommunikation. Ergänz mich gern und bitte vertiefe das auch gern. Du hast mit dem PR-Profi der Polizei viele Monate lang Material gesammelt. Worum geht's in eurem neuen Buch? Da möchte ich gern ganz kräftig für Werbung machen.
Ich glaube, du hast gesagt, ich darf es jetzt zeigen.
Unbedingt, ich habe es sozusagen, ihr stellt euch einfach vor, ich habe es in der Hand.
Man beachte die Farbe. Die Farbe ist auch schwarz-weiß.
Also,
Und ich
Stefan
kann es nicht
Heselig, ja,
richtig,
dass
genau.
du
Ja,
deine neue Buchpublikation
ja,
jetzt nach
ich bin.
unserem Podcast richtest, das finde ich schon ziemlich
So ein wenig Estate bin ich noch, oder? Also, das heißt
Wahnsinn.
Praxisbuch Krisenkommunikation. Und ich habe das, wie gesagt, das mit dem langjährigen Medienchef der Stadtpolizei Zürich geschrieben. Warum mit ihm? Also, er hat 25 Jahre die Medienlandschaft geprägt. Und ich glaube, er ist für viele Schweizerinnen und Schweizer bekannter als unsere 7 Bundesräte. Ihn kennt man einfach. Also, er ist jetzt in Rente seit einem Jahr. Und der hat die Medienszene der ganzen Polizei geprägt, weil obwohl es nur Stadt, nur Anfangszeichen, Stadt Zürich ist natürlich Zürich ein Riesenpflaster und wenn polizeilich was geht, geht es ja eh in Zürich ab. Oder so. Wenn Sie, kleiner Tipp, eine Bank überfallen müssen, tun Sie es in Zürich. Es gibt mehr zu holen als in Eichberg Hinterforst. Und dieser Medienchef hat die Szene geprägt und ich habe ihn vor 8 Jahren mal kennengelernt. Wir waren zusammen an einem Polizeiworkshop. Polizisten sind auch Kunden von mir. Und wir haben uns einfach verstanden und sind seit 7, 8 Jahren gehen wir regelmäßig gemeinsam zu Kunden auf Workshops und Vorträge zum Thema Krisenkommunikation. Also es ist immer so, die Aufteilung ist so, ich führe durch den Tag, ich mache den Vortrag und er erzählt dann natürlich seine live kreierten Beispiele. Also kreiert sind es nicht, aber einfach zusammengefasst aus dem Polizeialltag. Eine faszinierende Paarung und wir verstehen uns sehr gut, haben übrigens beide vor Jahrzehnten mal eine gewisse Zeit bei der Post gearbeitet. Das verbindet ja auch. Das ist in der Schweiz so. Fast jeder war mal bei der Post oder kennt jemanden, der jemanden kennt, der bei der Post war oder ist. Also Swiss Post is a big family. So, und dann haben wir mal vor 1,5 Jahren gesagt, wir schreiben ein Buch zusammen, weil so viel sammelt
Guckt euch
sich.
auch die
Ja.
die Klarheit in Krisen und
Genau, und
die empfehlenswerte Kommunikation
richtig, richtig. Was tut man? Wie ist es
für
aufgebaut? Da gibt es wissenschaftliche
chaotisch.
Hintergründe, da gibt es wirklich auch ganz, ganz viele praktische Tipps. Und ich glaube, das Buch lebt auch ein wenig davon, von den realen
Von
Beispielen. Also
den
es haben auch
Erfahrungen.
Interviews drin, auch. Eines ist mindestens der Schweiz sehr berühmt war während der Tsunami-Katastrophe, hat ein Reisebüro eine hervorragende Kommunikation gefahren, die wirklich überall gelobt wurde. Ich habe natürlich aus aktuellem Anlass auch Interviews drin mit Cyberangriff geschädigten Menschen, die da alles black war, dann kommt die russische Mafia und setzt Bedrohungen aus und du musst dann vor die Presse stehen und ja, und das deshalb finde ich das noch spannend, auch diese Interviews zu führen und zusammengefasst. Und das ist so ein Teil des Buches und natürlich einfach auch, es ist ein Praxisleitfaden. Und viele erste Rückmeldungen beginnen erst jetzt zu realisieren, was eigentlich dahinter steckt. Also es braucht gute Vorbereitung. Nicht jede Phase in jeder in einer Krise braucht dieselbe Kommunikationsstrategie. Also am Anfang musst du schnell sein, obwohl du noch nicht viel weißt. Am anderen Fall musst du dann Hintergründe liefern. Und da gibt es so Phasen. Und da braucht es unterschiedliche Strategien. Und das zu überlegen, durchzuspielen im Vorfeld, das ist hochanspruchsvoll, aber ist heute mehr denn je ein Teil der Reputation von Unternehmen. Und ich glaube, Marketing ist wichtig, Markenstrategien sind wichtig. Du baust dein Image vor allem dann aus oder ab, wenn was schief läuft, was du jetzt machst. Also, da gibt es hervorragende Beispiele und ganz schlimme.
Also tatsächlich auch nicht nur für die Geschäftsführungen geeignet, die unseren Podcast hören, sondern auch für aus allen Bereichen Vertrieb, Marketing,
Genau. Genau, richtig.
Unternehmensperson, ne, PR
Richtig,
vor
ja.
allen Dingen, ja.
Und Sie sollen, wenn Sie jetzt irgendwie Marketing-Kommunikationsverantwortlich sind, Sie sich ins Buch lesen, ist das gut, weil Sie ja das tun, legt Sie es unbedingt dem Chef hin. Oder der Chefin natürlich. Weil es
Die muss
sonst
das
dann.
nicht machen, aber die muss es sozusagen, wenn die Hintergründe noch mal hat.
Ja. Weil schlussendlich ist auch so eine Aussage drin, Retulippe, der ist Wirtschaftsredakteur beim Schweizer Fernsehen, hat das Vorwort geschrieben oder eines der beiden Geleitworte, hat gesagt, wenn es dann wirklich so ist, muss der Chef hinstehen. Oder also nicht nur das Schönwetter, ah, wir können tolle Zahlen präsentieren und wenn es darum geht, den Verlust zu präsentieren, dann schickt er seinen Stellvertreter, weil er gerade im Urlaub ist oder im Überzeitausgleich. Das ist peinlich, oder? Gibt's alles, oder? Ja.
Ich habe auch werde auch noch ein, zwei therapeutische Kollegen zu mir in den Podcast einladen und finde es super spannend, euer Buch. Ich freue mich auch sehr. Ich bin tatsächlich freue mich auch sehr aufs Lesen. Und ich will mit den therapeutischen Kollegen gucken, was wir auch als Gesellschaft eigentlich so ein, zwei, ohne dass jetzt das Land in Therapie muss oder das gibt, glaube ich, eine Kollegin, die das Patriarchat gerade in Therapie schickt. Das finde ich großartiges Buch von ihr.
Aber mal
Auch gerade
reflektieren,
aus.
der nie gerechnet, nicht schlecht.
Also das hat mich tatsächlich 2020 in der Corona-Zeit, ich komme ja ganz ursprünglich aus der sozialpädagogischen Ecke, mit dieser Humor in der Krise, also das Humor im Therapeutischen. Was macht Humor, das Menschen so aus einer Problemfixierung rausholt? Und bin dann bei dem sozialen und aggressiven Humor, da bin ja auch, aber so dieses ganze Humor benutzen, um etwas in Bewegung zu bringen. Und habe jetzt gedacht, die Krisenkommunikation von euch finde ich gerade einen ganz wichtigen Baustein oder auch mit den therapeutischen Kollegen mal zu gucken, was sind denn so ein, zwei Sachen, die man eigentlich gesellschaftlich benutzen kann bei so Schleifen, so Schreckensschleifen oder so hysterischen, ja, wenn sich Sachen so schnell aufbauschen, dass man da nochmal sagt, die Therapeuten müssten gerade ein bisschen größer denken und nicht nur bei dem einzelnen Klienten arbeiten, sondern gesellschaftlich können wir wahrscheinlich so ein paar Grundlagen aus der Therapie gerade gut mit in unsere Gesellschaft
Auf
nehmen.
jeden Fall, oder? Ja. Und ich glaube, wenn das Humor, also ich gebe es offen, das ist kein Humorbuch, oder?
Nee,
Das
das war
ist,
auch
ich
gar nicht
kann,
meine, genau, das
allerdings,
war ja auch gar nicht
so
die
kann ich
andere
es
zu.
machen, genau. Allerdings, muss schon sagen, ich glaube, das hat Marco Cortese auch ausgezeichnet. Marco Cortese ist wirklich ein witziger Mensch. Und ich meine, das ist sehr ernsthaft, aber sehr witzig, natürlich. Und der hat doch immer wieder geschafft, oder? Und meine Mediensprecher der Polizei ist ja per se nie was Lustiges. Also die Polizei kommt nicht zu sagen, wir haben jetzt heute super Wetter, es
Eine
gab
schöne
keine
Party gefeiert.
Schlägereien und so weiter. Das drückt ja niemand ab, sondern es sind immer Unfälle, Verbrechen, alles, was drunter und drüber geht und so weiter. Und er hat es dann immer geschafft, irgendwo mit einem Bonmot oder seinem augenzwinkernden Schlusssatz dem Ganzen noch eine gewisse Leichtigkeit zu geben. Und das hat Marco Cortese ausgezeichnet während seiner Dienstzeit. Dass er genau wusste, es ist völlig klar, Zugsunfall, 25 Tote, da macht man natürlich keine Witze. Aber wenn dann irgendetwas ist, es gibt einen Brand ohne Menschenschaden und so weiter, irgendwann dann mal so ganz kurz, mal einen so ganz kurz platzieren, der so nicht ein Brüller, aber so,
Aber so zum Aufatmen,
ja, zum, ja,
ne?
sehr schön, ja, zum Aufatmen und uns das wieder in Relation zu setzen. Ich glaube, das hat er geschafft und dafür hat man ihn auch geliebt, oder? Und das fließt natürlich hier schon auch rein, dass es Humor ein Mittel sein kann, also nicht gezielt, sondern hier kommt, dass du auch anfänglich gesagt hast, du lässt es zu. Natürlich reflektiert, weil heute ist die Presse brutal, das Fernsehen filmt mit. Du kannst keine schlechten Witze machen oder Monsieur Laschet am dümmsten Moment
Das wird
gelacht.
gleich, genau, so ungünstig wird sofort
Das
gleich
ist ein mangelndes
total.
Gespür, oder? Aber so in einem Medieninterview mal kurz was zu sagen, das finde ich noch ganz, ganz gut. Oder es gibt, ja, du sagst, es gibt eine gewisse Distanz. Es gibt nur, ja.
Also klare Leseempfehlung. Lieber
Das sage
Stefan,
ich ja so oder
ich
so, oder?
habe, das musst du aber
Wenn
schon
ich sage,
sagen.
ja, du 18 Monate, aber nein, 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 das ist schon
Also,
gut.
ich
Das
habe es
ist schon
geschrieben, aber ich
gut.
kann es euch jetzt nicht so
Ja,
empfehlen.
genau. Nein,
Also
nein, nein, nein.
klare,
Gut.
ganz klare
Ja. Wird schon sagen. Ja, gut, ja.
Krisenkommunikation, tolle, tolle Lesenempfehlung. Ich habe noch zwei Fragen an dich
Ja.
abschließend. Zum einen, mein erster Schweizbesuch vor vielen Jahren, und du benutzt es immer total stilvoll und total schön. Und trotzdem wirst du auch natürlich eine Historie damit haben, war, glaube ich, in Bern, wo ich dann ein Sträßli und ein Theaterli und ein Katakombli und ich war so entzückt,
Ja, es liegt
tatsächlich auch von,
ja.
und du mit dem Häseli benutzt du immer sozusagen ganz proaktiv, dass du sagst, natürlich haben wir den Hasen auch noch im Wappen. Ich erlebe das als Statusspiel. Ist das für dich auch? Ist es für dich manchmal auch mühsam oder anstrengend oder nervig, sodass du sagst, oh, ist auch ein bisschen ermüdend, es gehört nur mal dazu, ich brauche da gar, also so ein bisschen wie Bielefeld gibt es ja nicht, ja? Also so,
Ja, genau.
ist das auch
Ja,
mal,
die kennen ja das, gell?
ist es auch so ein nerviger Witz für dich oder ist das für
Nein,
dich so ein
überhaupt
Start
nicht.
überhaupt nicht?
Nein, überhaupt nicht. Es war nervig. Also wenn man Häseli heißt. Also grundsätzlich, ich sage immer, mit diesem Nachnamen hast du das Schweizer Mindset auf den Punkt gebracht. Wir benutzen den Diminutiv häufiger als den falsch verwendeten Akkusativ. Man macht alles kleiner, weil uns alles zu groß ist und selbst ein Hase von dieser Größe ist zu groß, das macht man ein Häseli draus. Also das ist natürlich eine Eigenart. Und trotzdem als Bub leidet man natürlich in der Schule, als Junge wirst du ausgerechnet. Niemand kannte meinen Vornamen, Häseli. Und ich habe zum 8. Geburtstag von meiner Mutter einen normaleren Namen gewünscht. Können
Einen
wir
normaleren
Meier,
Nachnamen,
Huber oder Ullmann
können
heißen?
wir
Ja,
bitte unseren
genau.
Nachnamen? Ja.
Und ist klar, heute ist ja ein Brand, weil er auch in der Schweiz nicht so häufig vorkommt. Und es erlaubt mir tatsächlich, das auch zu bespielen, oder? Weil dieses Li schon einiges aussagt, oder? Wir machen wirklich alles klein, alles. Es ist so, ah. Und lustig ist, dann kommen Menschen, die finden, ah ja, kann ich auch, Bildschirmli, Katakömbeli, Büssli, Zügli, alles Zügli. Es gibt ein Wort und das ist die Weiterbildungssequenz dieses Podcasts. Machen Sie es mit Franken nie. Fränkli sagt kein Schweizer.
Sehr
Mit
gut,
anderen
sehr
Worten,
gut.
beim Geld hört A der
Beim
Spaß
Geld.
auf und B müsst, das machen wir nicht kleiner.
Das macht ihr nicht klar.
Genau.
Ja,
Und ich sage immer, wenn jemand
ist
kommt,
das.
hast mir noch einen Fränkling, dieser hat irgendwo deutsche Gene. Das kann 5 Generationen zurück sein. Jetzt kalt deiner um da.
Oh ja, das
Mensch,
war meine
vielfacher Mensch.
nächste.
Ja, genau.
Du hast schon auch
Ja. Ja,
hingewiesen.
ja.
Genau. Ich möchte gerne quasi zu gegen Ende des Podcastes
Ja.
möchte ich gerne dir in die Schweiz quasi aus
Ja.
Deutschland
Ja.
von
Wie soll
Leipzig
ich
nach
da?
Zürich oder
Ja.
ich weiß gar
Ja.
nicht, wo
St.
du im
Gallen.
Moment
Ja,
St.
ja.
Gallen.
Wie mache ich das?
Ich
Eben
stoße dir
jetzt
jetzt. Ja,
mache ich.
genau.
Jups. So ist das. Können wir den Zaubertrick nochmals üben? Also du nimmst
Frau
und legst
Ullmann ist
das
noch.
Glas weg, oder?
Warte, ich lasse es hier
Ja,
hinterfallen,
genau. Ja, okay.
weißt du, so krank.
Und ich nimm's. Und ich habe jetzt so ein Glas draus gemacht und boah, das ist Magie vom Feinsten. Aber hier wird unsere Bescheidenheit auch wieder sichtbar. Du mit dem großen Kristallgleis.
Mit dem großen, unverschämten Weinglas.
Auch etwas durchsichtige Dekadenz und ich hier mit dem Zahnglas, das kann ich später dann meine dritte Zähne reinschmeißen. Und Cookie Dent geht's auch. Ja.
Du hast zum Verabschieden deines Publikums ein Käppi dabei, ein charmanter Mann, der neben dir steht, damit du auch online nicht so alleine bist. Hast du jemanden mitgebracht? Ja. Was hat's mit deinem Käppi? Use Your Brain steht ganz groß drauf. Ich möchte gerne, dass du noch einen Rausschmeißer für uns ins Publikum wirfst.
Also grundsätzlich, das war mal irgendwo eine Kampagne einer Bank. Ursprünglich, wir hatten so Cappies und das ist Jahre her und ich habe dann begonnen, solche Cappies zu produzieren, weil ich finde den Spruch so toll. Also Sie sehen, er ist relativ haarlos, weil Use Your Brain ist schon ein guter Spruch, wenn dir das steht, oder? Und das sage ich mal so im Spaß, das gebe ich jeder Führungskraft mit. Wenn du keinen Bock auf Kommunikation hast, schau deine Mitarbeiter an, zieh die Kappe an und sage, lies mal. Habe ich selbst mal hier gemacht. Und für mich ist es heute so, es ist ein Gadget, es ist ein Giveaway und es gibt, je nach Vortrag, schmeiße ich solche von der Bühne. Also ich habe dann schon mal gesagt, also, weil ich weiß, dass mir niemand Plüschtiere oder BHs auf die Bühne schmeißt, schmeiße ich dafür so Käppli, du verstehst, so Käppli von der Bühne und dann schmeiße ich die runter und dann kreischen sie trotzdem etwas und dann gibt's ein tolles Selfie, wenn Leute nach Mützen greifen. Ich will auch eins!
Hast du den BH-Moment, außer du musst aber keine Schlüpfer und keine BHs werfen, sondern du wirfst
Käppis.
Aber das finde ich total.
Ich bin schon 50, da wirft man keine BHs mehr.
Ich hab auch mit 20 mir keine Schlüpfer zuwerfen lassen. Also alles gut,
es
gibt so Dinge.
Dinge
im Leben.
Ist wie mit den Tomaten, also die müssen nicht mal faul sein, die will ich nicht auf der Bühne.
Keine Eier und Tomaten, aber total schön, du wirfst etwas ins Publikum und löst damit eine Begeisterung aus. Ja, total. Aber
jetzt zieh ich das wieder an, sonst friert man auch schnell. Hier ist's kalt draußen. Genau.
Super. Lieber Stefan Häseli, zauberhaft. Vielen Dank, dass du bei uns im Podcast zu Gast gewesen bist. Das war mit Sicherheit nicht das letzte Mal. Das ist für mich immer ein großes Vergnügen, Sprache, Eigenheiten, Besonderheiten und Gemeinsamkeiten zu entdecken und da im Humor verbunden zu sein. Ganz schön. Dankeschön, dass du bei uns zu Gast warst.
A, ist gern geschehen. B, ich danke dir für das tolle, tolle Gespräch. Vielen Dank.